Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen, zur 52. Folge unseres wundervollen Podcasts Starke
Holla, ey, das ist aber gute Phonetik jetzt.
Und dann kam's. Ich liebe den Genitiv an meiner Seite, im Herzen und auf dem Bildschirm, in der Spur. Die zauberhafte Trümmelwirbel, Kim Seidler. Ach du liebe Zeit. Müssen wir das nochmal aufnehmen, Kim?
Ich weiß nicht. Es ist ein feuchtfröhlicher Start in die Folge. Warum lassen wir es nicht einfach drin?
Ja, genau.
Genau, wir haben eine Einreichung über Instagram von Charlie bekommen. Man muss zu meiner Schande ehrlich gesagt auch sagen, dass es schon am 10. März war. Da schrieb sie nämlich.
Vor Corona, also während Corona eigentlich schon, aber noch vor dem Lockdown, ne?
Mhm. Genau. Da schrieb sie uns: Bin ein großer Fan eures Podcasts. Eine beeindruckende und tapfere Frau ist meines Erachtens auch Suad Mackenet. In ihrem Buch Nur wenn du alleine kommst, könnt ihr mehr über ihr Leben erfahren. Sie ist eine ehrliche und seriöse Journalistin, die für die New York Times arbeitete und jetzt bei der Washington Post. Sie war wohl die erste Journalistin, die ein Interview mit dem IS-Führer führen konnte. Und im Rahmen ihrer Investigativrecherchen mit Führern von der Al-Qaida, beziehungsweise ich hatte mir jetzt gerade so ein Ding angeguckt von der Suad, wo sie sagt Al-Qaida, also ja. Wieder was gelernt und so weiter. Eine Frau, die zwischen zwei Welten aufgewachsen ist, psychische als auch physische Stärke besitzt. Eine Frau, die selbst in lebensgefährlichen Situationen ihr männliches Gegenüber provozieren konnte, unabhängig davon, ob diese Waffen in der Hand hatten. Gerade, dass sie die internationalen Geschehen reflektieren konnte, finde ich bewundernswert. Liebe Grüße, Charlie.
So, da haben wir natürlich Charlie gedacht, hat schon eine super Steilvorlage gegeben. Die hat eigentlich schon so ein richtig tolles Intro gegeben von einer Frau, die ich zugegebenermaßen überhaupt noch nie gehört hatte.
Ich auch.
Manchmal
nicht.
Stolpert man ja also über solche wirklichen, ja, ungewöhnlichen Ereignisse wie hat den IS-Führer interviewt oder so. Der Name ist mir nicht hängen geblieben. Deswegen bin ich sehr froh, Charlie, und freue mich jetzt auch auf das, was du über sie herausgefunden und mit uns hast und mit uns teilen magst. Genau, freue ich mich sehr drauf.
Ja.
Nach einer wirklich beeindruckenden, tollen und natürlich auch starken Frau.
Unfassbar, unfassbar. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, der obligatorische Hinweis, stets bemüht und versucht zu recherchieren. Ich habe jetzt nicht geschafft, ein Buch von ihr zu lesen, nehme es mir aber auf jeden Fall vor, weil sie nämlich genau das macht, wo ich in meinem Freundeskreis auch immer wieder erstaunt feststelle, wie viele Wissenslücken ich eigentlich habe, nämlich, wie kommt das eigentlich, dass da, was da so im Irak los ist und Iran, natürlich führt man manchmal bilateral Gespräche, aber so diese Komplexität ist mir durchaus nicht so richtig bewusst. Und ich merke das auch, wenn ich mit Freunden von mir diskutiere, die dann auch in Deutschland aufgewachsen sind, aber deren Eltern zugewandert sind, also dann die auch zwischen zwei Kulturen so ein bisschen zerrissen sind oder zu sein scheinen. Und das finde ich total spannend, weil sie auch genau das thematisiert und sagt, lass uns mal anschauen, woher es kommt. Ich spreche mit so einem Führer, IS-Führer. Mhm. Und bekannt ist sie uns in Deutschland ja ganz, ganz, ganz besonders durch ihr richtig krasses Buch über den Nazi, wie hieß er denn noch, Aribert
Heim. Heim. KZ-Arzt.
Ne? Ganz furchtbar, der ja ganz viel, über Hunderten von Juden Gift ins Herz gespritzt hat. Und einer der gesuchtesten Nazis war nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber dazu komme ich später noch. Sie selber ist eine türkische Marokkanerin aus Deutschland. Also ihre Eltern, das ist sozusagen, eine Mischehe, türkisch und marokkanisch. Und sie ist 1978 in Frankfurt am Main geboren und bekannt als deutsche Journalistin und Sachbuchautorin und hat tatsächlich wirklich alles schon bedient, was man bedienen kann. Ne? New York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, war auch für das ZDF tätig, Frankfurter Rundschau, Hessischer Rundfunk, Die Woche und auch für das ARD-Studio war sie in Marokko und in Hamburg, für die Hamburger Morgenpost, den Stern, Die Zeit. Und aktuell arbeitet sie bei der Washington Post. Ja, genau.
Also Wahnsinn. Also das ist eine Laterne an Medien, die sie da aufrufen kann. Das sucht, glaube ich, seines oder ihresgleichen in dem Fall. Jetzt, was du beschrieben hast, ne, sie ist sozusagen zweite Generation von Migranten oder Immigranten. Und da liegt es natürlich nahe, dass man sich vielleicht auch so damit beschäftigt, ne? Was ist meine Identität? Natürlich auch immer wieder dieses Gefühl von, ach ja, du bist ja die mit Migrationshintergrund, wo kommst du denn wirklich her?
Und sie ist tatsächlich einfach eine grundneugierige Person, die sich, die hat ja auch, um nochmal auf die, auf den Werdegang zurückzukommen, sie ist das dritte von vier Kindern, ist im Frankfurter Stadtteil Nordend aufgewachsen, hat drei Jahre ihrer Kindheit bei ihrer Oma oder Großmutter in Marokko verbracht, hat die Henri-Nannen-Schule für Journalismus in Hamburg besucht und studierte an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Politologie. So, wenn da schon so ein Interessens, also irgendwo hatte ich auch gelesen, ich habe sehr viel quer gelesen, ehrlich gesagt, dass sie in der Schule Schindlers Liste geguckt haben und dann stellte sie ganz viele Fragen zu dem Film, wie das denn sein kann, wie diese Judenverfolgung eigentlich diese Initialzündung bekommen hat. Und das waren Fragen, wo ihre Mitschüler dann meinten, was geht es dich an, es ist nicht deine Geschichte. Und dann sagt sie, doch, das ist sehr wohl meine Geschichte. Das ist unser aller Geschichte.
Ich bin Deutsche. Ja.
Ja, und es gibt zwei Rattenstränge nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Nazis hingeflohen sind. Sehr viele sind entweder nach, Südamerika geflohen und Ägypten.
Ja. Ägypten, das war mir auch neu.
Das war mir auch komplett neu. Da hat sie dann ja auch den Aribert Heim ausfindig gemacht. Genau. Und dann
das
hat
ist auch eine ziemlich krasse Geschichte, ne? Aber wir wollen ja so ein bisschen auch Cliffhanger jetzt mal machen, ne? Also du bist auch richtig gut jetzt da drin, ne? Dazu komme ich später und so.
Habe ich von dir gelernt.
Wie sie den nämlich gefunden hat und dass sie sich da echt in Lebensgefahr begeben hat, dazu kommen wir später noch. Aber ich wollte jetzt nochmal auf diesen Aspekt des neugierig seins und aber trotzdem auch neugierig, nicht nur bei Themen, die sie jetzt bewegen, kulturell. Meine Eltern kommen da und da her. Und wie ist denn das jetzt eigentlich für die? Welche Werte vertreten die hier? Und was ist das, wie ist das so in Deutschland? Was weiß Deutschland eigentlich über den Islam? Und sie wollte da schon auch Brücken bilden, ne, zwischen den Kulturen. Also das war ihr zum einen ein Anliegen und zum anderen auch wissen, wer diese Religion, den Islam, missbraucht, um Macht auszuüben.
Genau, also das Brückenschlagen, Grundverständnis füreinander schaffen. Man fragte sie auch nach der Initialzündung, warum sie sich gerade für Dschihadisten auch interessiert hat. Oder auch für den extremen Fanatismus. Sie sagt ja auch, na, dreht euch mal bitte in Europa nach innen und schaut, wie in den letzten Jahren der Populismus sich vermehrt hat und immer größer wird. Das ist nicht ein Problem nur des islamischen Staat, ne, IS, nicht zu verwechseln mit dem Islam. Und sie hat dann auch 2008 das Buch mit Michael Hahnfeld zusammengeschrieben, Islam. Und da geht es tatsächlich darum, also kurz der Klappentext oder beziehungsweise das, was auf Amazon als kurze Inhaltsangabe gegeben wird, Selbstmordanschläge, Terrorismus, Ehrenmord, Intoleranz gegenüber Andersdenkenden, der Islam kommt in Verruf als Religion der Gewalt. Stuart McKinnett und Michael Hahnfeld spüren der wahren Natur dieser Religion jenseits des Radikalismus nach. Was macht den Islam tatsächlich aus? Ist er das, was uns regelmäßig in Form von Gewalttaten in den Medien begegnet? Mit hoher Fachkompetenz widmen sich die Autoren dem Zerrbild, das den islamischen Glauben verfälscht. Ein wichtiger Beitrag zur Kommunikation, Frieden und Verständigung zwischen den Kulturen.
Es gibt so viele Muslime, friedliebende Menschen, ganz normale Bürger wie du und ich da draußen, die wahnsinnig herzlich sind, die sich integrieren und ein ganz normales Leben führen wollen und aber immer wieder da so überschattet wird von der Berichterstattung über den IS, über den Terrorismus, über solche Vorfälle wie in Köln, ne, die Silvesternacht als Stichwort genannt.
Das ist ja auch genau das, wenn man, wenn einfache Plattitüden gedroschen werden, die dann da heißen, die blöden Ausländer oder die Islamisten, ja, das muss man ganz klar trennen. Das eine sind Terroristen und das andere sind Gläubige, die den jüngsten Glauben. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass der Koran das letzte, ja, wie sagt man denn, Glaubensbuch, das ist jünger als das Alte Testament, also als die Bibel und andere Glaubensguidance.
Ja, die älteste Religion ist das Judentum, dann kommt das Christentum und dann der Islam.
Genau,
die
man sagt,
die monotheistische Religion, wenn ich das jetzt mal so ganz
toll, Katrin, wow.
Boldly hier, ja, keine Ahnung. Ich habe nicht gegoogelt, aber ich meine mich zu erinnern.
Ja, genau. Und im selben Jahr hat sie dann noch zusammen mit Claudia Sauter und auch dem gleichnamigen, dem Michael Hahnfeld, das Buch Die Kinder des Dschihad, die neue Generation des islamistischen Terrors in Europa rausgebracht. Und dann kam eine Quelle, sagt sie, auf sie zu. Das hat sie in einem Artikel der Welt vom Welt.de, ich glaube 2014 war da veröffentlicht, von Hannes Stein. Die haben sich dann in Manhattan getroffen zum Frühstücken. Der Übertext heißt, die türkische Marokkanerin aus Deutschland geht am liebsten französisch frühstücken. In Manhattan. So Multikulti, ne?
Ja,
und
total.
Dem erzählt sie dann auch, wie das eigentlich dazu kam, dass sie nun ausgerechnet, sie erzählt über Terroristen und Nazis. Und wenn ich so die beiden Wörter nebeneinander packe, dann denke ich so, irgendwo schon gleich. Sie sagt auch, also die Terroristen drehen sich ja die Dinge genauso, wie sie es wollen. Also sie hat mit einem IS-Führer auch gesprochen und gesagt, Mensch, ihr tötet Unschuldige, ne, mit dem LKW über den Weihnachtsmarkt zu brettern. Da trefft ihr ja nicht diejenigen, auf die ihr sauer seid, ja, oder mit denen ihr vielleicht Probleme habt. Und dann sagt er, doch, das ist eine Demokratie. In einer Demokratie darf das Volk wählen und letzten Endes hat das Volk genauso Schuld. Und sie sagt, du kommst da in der Logik, die haben ihre eigene Logik. Aber letzten Endes war das bei den Nazis ja auch so, die hatten ja auch ihre eigene Logik. Dinge, die du nicht nachvollziehen kannst, das muss ich dir gleich erzählen. Also jetzt kommen wir zum Aribert Heim, ja, wie ist sie eigentlich?
Ich wollte noch sagen, Ungläubige sind auch gleichzeitig Schuldige, das sind die Kuffer. Ne, also die werden dann auch auf dem Weihnachtsmarkt, die sich dem Glühwein hingeben entsprechend westlich verhalten und eben nicht dem Islam entsprechend. Und die müssen ja bekehrt werden eigentlich zum Islam. Und das sind dann die Kuffer.
Nochmal, sie hat auch sie ist auch so erzogen worden, dass man Respekt gegenüber allen Religionen haben soll. Na, ihre beste Freundin war in der Kindheit ein jüdisches Mädchen und die Nachbarn waren Juden. Und da kam es überhaupt nicht in Frage, dass man ja herabschaut oder irgendwie eine Religion nicht toleriert. Und das finde ich auch eine ganz, ganz tolle Erziehung. Eine weltoffene, über den Tellerrand, Horizont erweiternde. Genau. Und sie hat sich dann im Endeffekt auch dann damit beschäftigt, wo eigentlich die ganzen jüdischen Familien aus Deutschland geblieben sind. Das hat sie dann auch ihre Mutter gefragt und sagt, ja, die Frage hat mich eigentlich immer sehr lange beschäftigt. Und ja, auf jeden Fall kam dann eines Tages eine sogenannte Quelle auf Suad Mackenet zu und hat ihr ein Foto von dem Aribert Heim in die Hand gedrückt und gesagt so, der Name ist Aribert Heim auch als Dr. Death oder der Schlechter von Mauthausen bekannt. Ein Arzt, krass. Ein SS-Mann, wie ich schon sagte, der mehrere Hunderte von Juden den Gift direkt ins Herz injizierte. Da wurde ihm wurde ihr gesagt, dass er sich zuletzt in Kairo aufgehalten haben soll.
Der lebt also, der Staatsanwalt bei Eichmann, ne, wir erinnern uns, Hannah Arendt, die war ja im Prozess in Jerusalem. Mhm. Da waren die Ankläger, war glaube ich der israelische Staat und nicht der deutsche Staat. Ne? Jedenfalls aber der deutsche Staat selber hat ja auch Strafverfolgung dann.
Genau, ne? Absolut. Er war definitiv
verfolgt.
Ja, also er war definitiv der meistgesuchteste Mann, soweit
ja. Das Täter.
Täter.
Und sie hat ihn aufgespürt durch dieses Foto.
Genau, also die Quelle kam auf sie zu und meinte, sag mal, du willst nur Dschihadisten oder bist du auch offen für Nazis?
Oh Gott.
Und dann hat sie sich das halt überlegt und hat dann gesagt, okay, ich suche diesen Mann jetzt, ich nehme die Spur auf. Und das hat tatsächlich insgesamt 5 Jahre gedauert. Und alle Spuren führten zunächst erstmal nach Südamerika und gar nicht nach Ägypten. Sie hatte bis jetzt noch nichts mit Nazis zu tun gehabt, aber gut, sie hat es dann gemacht. Sie flog dann trotzdem nach Kairo, hat dann diverse Leute, wildfremde Leute befragt, denen das Foto gezeigt. Und irgendwann hat sie jemanden gefunden, der dann sagte, ja, es gab da ein Haus, das war früher mal ein Hotel. Und da haben Ausländer gewohnt, das sogenannte Qasr el-Medina. Ja, und das war dann der entscheidende Hinweis, so Suad Mackenet, und hat dann jemanden gefunden, der auch in dem Hotel gearbeitet hat, und da traten dieser Person dann Tränen in die Augen und er sagte dann, ja, das ist Tarek Hussein Farid. Warum er jetzt Tränen in den Augen hatte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sie hat dann den Koffer gefunden, den wichtigen Koffer, der belegen konnte, dass der Farid, tatsächlich der Aribert Heim ist.
Ja. Weiß keine Ahnung, war da noch Originalpapiere, Geburtsurkunde von Aribert oder... Das wissen wir natürlich nicht, aber irgendwas muss da drin gewesen sein, was die Identität nachweisen konnte. Ne? Und krass. Und die hat sie mitgenommen?
Ja. Genau, also es war, du hattest ja gefragt, wer hinter ihm her ist. Ne? Ich habe es jetzt gerade hier vor mir aufgeschlagen. Der Simon Wiesenthal war hinter ihm her, die Ludwigsburger Zentrale in Deutschland unter der Leitung des gewissen Alfred Ätner.
Wer ist das?
Die Ludwigsburger Zentrale.
Ja.
Die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen.
Aha, correct. Da haben wir es.
Jo.
Alles klar.
Die erste Station für den Dr. Aribert Heim war natürlich Marokko, genauer gesagt die Hafenstadt Tanga. Der SS-Arzt musste dann aber feststellen, dass er ausgerechnet im jüdischen Viertel gelandet war. Denn Marokko bildete die große Ausnahme als ein arabisches Land, das nach 1948, der Staatsgründung Israels, muss man ja auch nochmal hinzuerwähnen. Denn ich bin manchmal auch nicht so ganz bewandert mit der Komplexität, aber hier finde ich es sehr wichtig, das zu erwähnen, dass nicht alle seine jüdische Bürger vertrieben hatte. Ein Land, in dem Muslime und Juden weiterhin Tür an Tür lebten. Und Aribert Heim musste dann folglich natürlich weiterziehen. Er floh ins Ägypten des Generals Gamal Abdel Nasser und 1980 trat er zum Islam über. Und dann der Interviewer fragt dann Suad, ja, hat er jetzt einfach wirklich, ist er zum Islam übergetreten oder wollte er sich nur eine neue Identität verschaffen? Und dann sagt sie, naja, zweiteres, ne? Sie müssen sich das Datum anschauen. Als Aribert Heim Muslim wurde, waren die Beziehungen zwischen Ägypten und Israel zwar nicht gerade warm, aber sie wurden enger. Und er
ich dachte, es war der 20. April. Das wäre natürlich auch sehr lustig gewesen.
Wieso?
Das wäre eine 20. April ist der Geburtstag von Adolf Hitler.
Ach so, oh Gott, das wusste ich gar nicht.
Das war jetzt der Versuch, lustig zu sein in einem Kontext, der nicht so wirklich lustig ist, aber zeigt so ein bisschen die Absurdität dieser Tat, ne, die natürlich rein strategisch war und jetzt nicht auch mit Glauben zu tun hat.
Und warum habe ich nochmal diesen Schwenk gemacht, um die Komplexität zu zeigen? Die Suat und ihr Mitautor Nikolaus Kulisch haben da ja 5,5 Jahre die Spuren recherchiert. Und es kam noch die Revolution dazwischen. Die hielten sich 2011 in Ägypten auf, um weitere Spuren zusammenzutragen, als dort das Regime von Hosni Mubarak gestürzt wurde. Dann kamen die erstmal ins Gefängnis, allerdings für Tage. Und mit Hilfe der amerikanischen und der deutschen Botschaft kamen sie dann wieder frei. Und sie sagte, sie hat damals vom sogenannten arabischen Frühling auch gar nicht so viel gehalten, aber das durfte man damals ja nicht laut sagen, weil dann hat man sich nicht gerade sehr beliebt gemacht. Mhm. Und dann haben sie dann, Gott sei Dank, dann haben sie endlich, glücklicherweise, ich versuche mal Gott sei Dank aus meinem Wortschatz zu streichen, glücklicherweise den Koffer mit den Beweisen, dass Aribert Heim tatsächlich Tarek Hussein Farid war, gefunden. Und das war nicht schön, sagt sie. Da drin waren lauter Umschläge, alles sehr ordentlich sortiert. Sie hat dann natürlich die Umschläge aufgemacht und darin gelesen und sagt, es ist schwer, das wiederzugeben, was sie in dem Moment gefühlt hat, weil man dem Herrn ja tatsächlich direkt in den Kopf sehen konnte, durfte, musste. Und Papiere angefasst, die auch in seinen Händen waren. Und genau, da waren ausgeschnittene Zeitungsberichte über die Massaker von der Yassin und Milay und die Dokumente zur sogenannten Chassaren-Theorie, die vom Schriftsteller Arthur Köstler stammt. Das kannte ich vorher auch nicht. Das ist so eine, sie nennt es Geschichtsspinnerei, die auch widerlegt wurde, der zufolge die osteuropäischen Juden gar keine Semiten, sondern Nachkommen eines Turkvolkes seien, das am Schwarzen Meer lebte. Und das waren, sagt sie, Lebenslügen eines alten Nazis nach dem Motto, die anderen sind doch auch nicht besser als wir, die Juden haben kein Recht auf den Staat Israel. So, und sie sagt auch, es war jetzt nicht sonderlich leicht, diesen Koffer aus Ägypten herauszubekommen, sie hat ihn wohl irgendwie als Handgepäck dann rausgeschmuggelt, aber mehr möchte sie dazu auch gar nicht sagen. Und leider Gottes ist der Vielhundertmörder, Aribert Heim, 92 in Kairo gestorben, ohne dass er auch nur einen einzigen Scheißtag für sein Verbrechen im Gefängnis sitzen musste.
Ja, und das heißt, hatte keine Folgen, dass sie da beweisen konnten.
Und ja, doch, letzten Endes, also dadurch ist sie ja, hat sie einen Bekanntheitsstatus erreicht und es hat sehr viel auch zur geschichtlichen Aufklärung beigetragen. Also das war nicht umsonst und dieses Sachbuch müssen wir definitiv lesen, weil das ist einmal, das ist wirklich Geschichte, die sie da aufdeckt und auch die Logik oder die Logik hinter der Unlogik der Nazis zu verstehen, das macht sie ja. Und sie sagt dann auch, sie haben dann sogar auch aufdecken können, das ist das, was ich auch schon kurz eingangs gesagt hatte, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg zwei Rattenlinien gab. Ja, wo die Nazis verschwunden sind. Nämlich einmal mit Unterstützung mancher katholischer Geistlicher nach Lateinamerika und die zweite Rattenlinie führte in die arabische Welt, nach Ägypten, Syrien und Algerien. Und der Pakt, den Hitler einst mit dem Großmufti von Jerusalem geschlossen hatte, ein Pakt gegen die westlichen Imperialisten und die Juden, dieser Pakt hielt auch noch nach dem Krieg. Und dazu muss man mehr das Buch lesen. Ich glaube, das ist jetzt Cliffhanger genug, oder?
Ja.
Ja, also das Buch der Dr. Tod, die lange Jagd nach dem meistgesuchten NS-Verbrecher von Nikolaus Kulisch und Suat Mekkenet. Definitiv lesen.
Auf Deutsch im Beck Verlag, im CH Beck Verlag erschienen. Wahnsinn, krasse Frau.
Krass.
Also
ja, und dann ging es dann weiter mit der großen Fragestellung. Also sie hat dann ja nochmal auch 2012 den Deutschen Fernsehpreis für die Dokumentation 9/11 gemeinsam mit Elmar Tiefsen erhalten. Und da ging es tatsächlich dann auch darum, dass sie sagte, warum hat sie sich auch mit IS-Führern unterhalten? Weil sie dann dieses Attentat 9/11 erlebt hat und sie wurde dann von der Frau eines gestorbenen Feuerwehrmannes wirklich gefragt, warum hassen sie uns so sehr? Hätte man das gewusst, dann hätte man sich ja auch darauf vorbereiten können. Aber dadurch, dass die westliche Welt halt so gut wie gar nichts darüber berichtet hat,
kam das sehr unvermittelt.
Aus dem Nichts. Mhm. Die Welt stand Kopf, niemand hat es verstehen können, weil alle immer dachten, Mensch, alle lieben doch die Amerikaner. Die Amerikaner, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Ja gut, aber nicht, wenn du einen Krieg for no reason startest.
Ne? Ja, ich meine, aber wenn die Medien halt...
Hat das ja einfach gemacht.
Richtig. So,
und die Amis haben sich auch nicht immer fein verhalten. Wir hatten es ja Pentagon Papers, ne? Einfach einen Krieg starten, um den Kommunismus zurückzudrängen. Also
komplett.
Die haben sich da
kann
schon
ich
immer mal so als Weltpolizei aufgespielt, auch zum Teil. Und Leid gebracht. Nagasaki, sorry, das ist, also warum hassen die uns so sehr?
Ja. Und man darf halt, also was ich hier auch gerne nochmal, ich hatte dir ja auch erzählt, dass ich die wahre Geschichte von Sergio de Mello mir auf Netflix angeguckt habe. Und
ja,
da habe ich auch
sag
echt
mal ganz kurz, wer der war.
Ja, Sergio ist der UN, idealistisch geprägter UN-Diplomat. Er hatte ein unfassbares Diplomatengeschick, hat jetzt manchmal aber auch, ihm wird dann manchmal auch vorgeworfen, dass er nur Teilerfolge geschafft hat und dass dann doch irgendwie wieder die Sachen hinterher eingebrochen sind. Nach dem Rückzug aus Kambodscha in 1983 hinterließ die UN eine instabile Regierung, die nur wenige Jahre wieder gewaltsam gestürzt wurde. Deswegen war es dann für auch im Irak dann besonders schwierig, da Vertrauen zu finden. Aber er hat auch gedacht, er geht da kurz 3 Monate rein, so laut Film. Und dann hat er so einigermaßen eine stabile Regierung wieder aufgebaut und kann wieder abziehen. Dazu sollte es dann nicht kommen, weil er glücklicherweise eines Attentates Opfer wurde und sterben musste. Und daraufhin hat die UN ja auch dann die Zelte abgebrochen. Und interessanterweise war in dem Film auch der Hinweis, dass er ein riesen, ich nenne das jetzt mal Booklet, ich habe kein besseres Wort, aber eine Beschreibung der UN zukommen lassen wollte, dass die Amerikaner heftigste Menschenrechtsverletzungen dort vor Ort absolviert haben. Und daher stellt sich dann auch im Film die Frage, wer hat denn eigentlich das Attentat gemacht? Weil woher kommt Al-Qaida? Wer finanziert es? Wer unterstützt es? Osama bin Laden, von wem wurde der eigentlich ausgebildet? Das ist jetzt nochmal ein Schmankerl von mir reingeworfen. Und es wirft dann plötzlich ganz viele Fragen auf, was eigentlich die westlichen Staaten wie dazu beitragen, ne? Wenn man sich die Rüstungsexporte anguckt, wir sind auf Platz 4, Deutschland, was die Umsatzzahlen angeht im Rüstungsexport, das ist natürlich auch, wohin gehen denn eigentlich die Waffen, wen finanzieren? Mhm. Also wem schicken wir die eigentlich? Wer kauft die uns eigentlich ab? Das alleine, deswegen bin ich Charlie sehr dankbar, die Stuart McKinnon vorzuschlagen, weil das sind plötzlich so Gedankenkarussells, die ich total spannend finde und mich dann freue, wenn ich guten Journalismus erlebe, wo ich ja denke, geil, ich lese jetzt das Buch oder ich lese jetzt die Bücher und habe mal ein bisschen mehr Grundverständnis. Und ihr war das zum Beispiel auch ein großes Anliegen, dann zu sagen, ich will wissen, warum die islamistischen Attentäter töten. Und deswegen recherchiere ich und ich spreche mit Top-Terroristen des sogenannten Islamischen Staats und Al-Qaida oder Al-Qaida alleine und unter Lebensgefahr. Na, weil warum ist sie so getrieben von der Suche nach den Motiven der Terroristen? Und sie ist getrieben von der Frage, wie die Radikalisierung junger Menschen verhindert werden kann.
Und das ist ja das eine. Sie will ja kein Verständnis generieren für die, sondern einfach eine Erklärung liefern, um zu gucken, dass das eben verhindert werden kann und mit welchen Mitteln man es verhindern kann.
Genau. Und da kann ich...
Das ist ein persönliches Anliegen, aber auch eben...
Und da kann ich auf jeden Fall ihr Interview empfehlen, was sie am 28.09.2017 im Dialog mit Michael Krohns gegeben hat. Phoenix findet ihr auch auf YouTube. und packen wir auch gerne in die Shownotes. Also da erklärt sie halt auch und sagt auch, besonders mit dem Blick auf junge Muslime in Europa, warnt sie davor, dass den Islam erstens unter einen Generalverdacht zu stellen, zweitens dann halt auch diese Popularisierung in Europa ganz stark in den Fokus zu setzen und zu sagen, ey, ihr habt selber gerade komplett das gleiche Problem. Ja, es sind junge Leute, die verzweifelt sind, die nicht wissen, wo sie hingehören, die auch Anerkennung wollen, die auch zugehörig sich fühlen wollen, weil das ist ja häufig auch der Fall, ich fühle mich nicht zugehörig, ich möchte aber gerne. Und dann kommt halt jemand daher, der tolle Floskeln erzählt und eine Richtlinie vorgibt, eine Glaubensrichtlinie, ob es jetzt IS ist oder die Nazis, dann schwinge ich mich mit, Hauptsache ich habe ein Gruppengefühl.
Genau, und was man nicht vergessen darf, es sind, glaube ich, ich habe das heute gelesen, der Flüchtlingsbericht, der aktuelle, von wem auch immer, ich weiß es jetzt nicht, aber es waren noch nie so viele Menschen auf der Flucht und diese Menschen sind vielfach Muslime, also zum größten Teil Muslime, junge Menschen, junge Jungs, die zum Teil in irgendwelchen Lagern gestrandet sind und da irgendwie nicht wegkommen. Das sind dann halt Leute, die sich als Opfer wahnsinnig eignen für Rekrutierer eben, ja, unter anderem für den Islamischen Staat, ne, weil da ist dann jemand, der sagt, ich brauche dich, deine Hilfe, hier bist du richtig, hier ist deine Familie, du gehörst zu uns. Ja. Und so radikalisieren die sich. Ne? Genau. Um hier jetzt mal etwas lapidar zu formulieren, das ist weitaus komplexer, ich weiß das, aber
das sagt sie auch. Sie sagt hier, Oto, noch, wenn Leute das Gefühl haben, ausgegrenzt zu werden oder angegriffen zu werden, führt es dazu, dass sie sich selbst eventuell ausgrenzen. Und das spielt nur diesen Rekrutierern in die Hände. Ja, weil Rekrutierer würden den jungen Menschen, die sich oft zwischen zwei Kulturen hin und her gerissen fühlen, eine neue Identität geben. Ihr seid Muslime, das ist die neue ID-Card, das ist eine globale Identität und innerhalb dieser Identität gibt es keinen Rassismus. Klingt ja erstmal toll.
Ja, klingt super. Es ist immer die Frage, wie verkauft man es und wie verwundbar oder vulnerable, ich weiß nicht, ob man es jetzt so übersetzen kann, ist ein junger Mensch und wie offen ist er dann für solche Floskeln und auch radikale Gedanken. Ne? Wow, ich würde gerne das Buch lesen und ich werde es mir auch gleich mal bestellen.
Also, ich weiß noch nicht, welches. Bücher, ne? Ja, genau.
Ich möchte den Aribert Heim ist quasi eigentlich auch ein Muss.
Aribert Heim ist ja halt, genau, einmal die Nazi-Vergangenheit und die Komplexität zu verstehen, die Historie. Nur wenn du allein kommst, ist ja ihr Buch, die als Reporterin, die hinter den Fronten des Dschihad halt schaut. Das ist halt aktuellere Historie und Komplexität oder beziehungsweise eigentlich, ja, teilweise ja Tagesgeschehen, auch wenn das schon ein bisschen älter ist, das Buch, glaube ich. Wann ist denn das erschienen?
Mit Aribert, meinst du?
Nein, nur wenn du alleine kommst. Das ist 2017 jetzt erschienen.
Ja, genau, das ist noch gar nicht so lange her.
Nee, das ist noch gar nicht lange her, genau. Ja,
und der Aufruf, Leute, da draußen. Ich bin selber immer wieder erstaunt, wie wenig zum Beispiel ich, oder war erstaunt, wie wenig über das Judentum weiß. Ne? In einem Land, in dem nun nicht mehr viele Juden leben, aus bekannten Gründen. Ich finde aber auch, es ist eine Verpflichtung, sich mit den Menschen zu beschäftigen. Und ich hadere ganz ehrlich immer noch mit dem Satz, den Christian Wulff geprägt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Ich würde es umformulieren in Muslime gehören zu Deutschland, weil natürlich dieses Land in der Historie eher weniger mit dem Islam zu tun hat. Ich weiß schon, was er damit gemeint hat, aber ich finde es wahnsinnig schade, dass wir so wenig wissen über diese Religion, der so viele Menschen in diesem Land angehören, übrigens sehr friedliebende und wunderbar integrierte Menschen. Insofern will ich jetzt doch zum Ende dieser Folge noch mal kurz sagen, 5 Säulen des Islam. ganz einfach, kann man sich leicht merken. Ich meine, das Fastenbrechen, das kriegen wir nun alle irgendwie immer mit, ne, weil gehört ja übrigens auch zur christlichen Religion, dass man irgendwann seinen Körper reinigt und so. Ramadan, also Das Fasten ist eine davon. Das Gebet natürlich, wie viermal am Tag, ich weiß nicht, fünfmal. Richtung, wir wissen es alle, Mekka. Mekka, die Reise, Pilgerreise nach Mekka ist die dritte Säule oder die fünfte, was auch immer, von wo aus man das guckt. Das Glaubensbekenntnis, La ilaha illa Allah wa Muhammad Rasul Allah, heißt, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Und Nummer 5, die soziale Pflichtabgabe, also das Spenden an Leute, denen es nicht so gut geht. Das ist Nummer 5. Das war kurz eine kleine, ich gefall mir ja in der Rolle der Lehrerin.
So, dann nennen wir die drei tragenden Säulen der Kultur des christlichen Abendlandes.
Drei tragende Säulen?
Ja, Hochzeit, ich würd sagen, Mahlzeit, Freizeit.
Ja klar, logisch. Herrlich. Ich habe mich immer nur gefragt, wenn das Christentum eine monotheistische Religion ist, warum gibt es dann den Vater Gottes, den Sohn und den Heiligen Geist? Wer ist was eigentlich der Heilige Geist? Das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Aber das soll jetzt einfach noch mal eine Frage.
Da machen wir dann eine Sonderfolge zu den Weltreligionen. Ne?
Es ist und aber nennen spannend. Sie Gott ist eine Frau. So, das, wir wissen zu wenig über, also das ist eigentlich jetzt nur der Appell nach da draußen.
Ich habe jetzt nur auf die Schnelle recherchiert. Es gibt 5 große Weltreligionen, nämlich Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Judentum und Islam.
Ja, genau. Buddhismus und Hinduismus wirft man immer gerne in einen Topf. In einen Topf, ist ja alles, ne? Irgendwie Yoga und so. Sehr friedliebend, aber Hinduismus auch sehr spannend. Da gibt es auch Trimurti. Trimurti sind die drei Götter. Das ist nämlich Brahma, der Schöpfer. Ich bin Yogalehrerin, wir müssen das ja alles machen. Aber okay, das führt jetzt zu weit. Dazu auch nochmal eine Sonderfolge.
Wir beide aber gerade zusammen. Und ich habe immer noch keine Yogastunde bei dir besucht, ne? Ich bin wirklich shame on me. Ich weiß.
Ja, ich mache das ja immer online am Sonntag.
Echt jetzt? Lad mich mal ein.
Ja. Ja, klar.
Lad uns mal alle ein. Willst du den Link reinpacken?
In die Shownote. Ja, okay. Wer möchte, schreibt uns einfach. Du hast ja da unsere Kontaktdaten. Wer unbedingt mal eine Yogastunde bei Katrin machen will, sei hiermit herzlich gern eingeladen. Liebe Kim, toll. Und liebe Charlie, also
ganz,
tolle
ganz tolle
Frau.
Einreichung.
Wirklich ganz, ich bin begeistert und auch jetzt schon so ein bisschen verliebt, wäre vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber ich neugierig, sagen wir mal so. Auf
ja,
diese
total
Frau,
neugierig.
Über die mehr zu erfahren und ja,
genau.
Großartig.
Ja.
Wer kommt als nächstes?
Als nächstes kommt die Clara. Die Clara
Zetkin.
Genau. Ja. Das waren ja auch
Frauenrechtlerin, Kommunistin und Freiheitskämpferin. Auch also krasse Geschichte, die gehört, also schon länger angekündigt, dass ich die mal vorstellen werde und nächstes Mal ist es dann endlich soweit.
Genau.
Und, ja.
Genau. Das waren ja auch jetzt echt schon so viele Wünsche über Instagram. Ich muss nochmal zusammenschreiben, wer das alles sich gewünscht hat. Und jetzt haben wir wirklich gesagt, jetzt geht's auch wirklich nicht mehr. Jetzt können wir nicht mehr weiter schieben. Die setzen wir jetzt wieder nach oben in die Liste. Und also immer weiter einreichen. Wir freuen uns tierisch über eure Einreichungen.
Absolut.
Und kennen auch tatsächlich selber ja einige gar nicht. So wie jetzt auch in der Pipe ist ja auch die Boxerin Zaina Nassar. Die kannte ich vorher auch gar nicht. Und
ich auch nicht.
Hedy Lamarr kannte ich auch vorher gar nicht. Und die Sonderfolge Klischees müssen wir auch noch machen. Klischees in Kinderhörspielen und Kinderhörbücher. Ne, TKKG,
genau.
Fragezeichen, warum sind die eigentlich sexistisch?
Und Nora Ephron haben wir noch als Drehbuchautorin in Hollywood sowie eine Einreichung von meiner sehr lieben Freundin Liz, 82 Jahre alt, so die Kämpferin der Frauenbewegung der ersten Stunde, möchte ich sagen, die hat sich Gisela Breitling gewünscht. Wer das ist, stay tuned for the next episodes, würde ich mal sagen,
cool.
Um auch hier nochmal einen Cliffhanger am Ende so Lindenstraßenmäßig einzubauen. Rest in Peace, Lindenstraße. Aber ich freue mich auf die nächsten Folgen. Es macht wie immer großen Spaß, auch wenn wir einander immer noch nicht sehen können. Aber
Das
kommt schon irgendwann.
Das wird schon. Eben.
Genau.
Super, also, meine Liebe.
Liebe Kim, dir noch einen schönen Nachmittag und euch da draußen eine wundervolle Restwoche. Meistens kommt es ja donnerstags, unser Upload. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.